an unserer Weltfriedenswoche zum Thema Miteinander dürfen Frau Sibylle Berger begrüßen. Sie ist Delegierte bei Ärzte ohne Grenzen. Ärzte ohne Grenzen ist im Jahr 1971 in Paris von einer Gruppe von Ärzten und Journalisten gegründet worden, die das Leid der Menschen während der nigerianischen Bürgerkrieg in Biafra miterlebt haben. Ihr Ziel war humanitäre Hilfe. Nicht nur medizinisch, sondern auch, indem sie über die Situationen in diesen Kriegsländern berichten. Herzlich willkommen, Frau Berger.
Guten Morgen miteinander.
Ihr seid Delegierte bei Ärzte ohne Grenzen und kommt aus dem Journalismus. Wie sieht euer beruflicher Weg bis zur heutigen Aufgabe bei Ärzte ohne Grenzen aus?
Das ist recht ein abwechslungsreicher Weg. Also ich habe mal Geschichte studiert. Da kann man natürlich ein bisschen alles und ein bisschen nichts machen. Und habe dann bei der SDA geschafft, bei der Schweizer Nachrichtenagentur. Bin in einem Bundeshaus gewesen, habe dort das Praktikum gemacht, habe ein Praktikum bei der Terre gemacht, bin länger im Ausland gewesen und über verschiedene Stationen dann zu Ärzte ohne Grenzen gekommen.
Und wie wird man Delegierte bei Ärzte ohne Grenzen? Also, welche Ausbildung ist jetzt nötig?
Es gibt nicht so eine konkrete Ausbildung jetzt genau für das. Es ist so, dass es mir jetzt eigentlich zu gut kommt in meiner Aufgabe, dass ich Verschiedenes gemacht habe, dass ich die politische Seite kenne, dass ich den Journalismus kenne, aber auch die humanitäre Hilfe natürlich, das ist ganz wichtig. Und grundsätzlich gibt es bei uns so Hauptgebiete, bei uns denken natürlich alle an Ärzte und Pflegefachleute und das ist ganz ein wichtiger Bereich. Also das ist sicher Leute, die wir viel brauchen. Dann braucht es bei uns aber auch Logistiker, es braucht Leute, die Buchhaltung machen, es braucht Leute, die Leute einstellen im HR. Also in so einer Organisation gibt es natürlich ganz verschiedene Tätigkeiten, die es braucht, damit alle zusammen überhaupt irgendwie Menschen helfen können.
Und was sind eure Aufgaben als Delegierte bei Ärzte ohne Grenzen?
Ich bin jetzt wie Delegierte in der Schweiz. Das heisst, ich bin die Kontaktperson zu der Schweizer Behörde. Also ich schaue, dass wir da einen Rahmen haben, wir von Ärzte ohne Grenzen Schweiz. Das sind verschiedene Ärzte ohne Grenzen-Organisationen inzwischen weltweit. Das ist ein bisschen komplizierter, unser System, das ist einfach so gewachsen. Und ich schaue, dass wir da die richtigen Bedingungen haben, sodass wir arbeiten können.
Und Ärzte ohne Grenzen trifft man ja in Afrika, Asien und Amerika. In welchen Ländern sind Ärzte ohne Grenzen momentan vor allem aktiv?
Also wir sind in über 70 Ländern tätig. Das ist darum noch schwierig. Ich könnte es wahrscheinlich nicht alle aufzählen. Aber es ist, wie du gesagt hast, sehr breit. Also es gibt natürlich, wir sind auf allen Kontinenten. Und mit einem Schwergewicht auf Afrika. Also wir sind in vielen afrikanischen, vor allem auch Subsahara-Afrika, Nahosten sind wir tätig, in Süd- und Mittelamerika, aber auch in Europa, also in der Ukraine sind wir tätig, aber auch in Griechenland mit Migranten, also wo man es vielleicht weniger würde denken. Gerade halt einfach mit besonders verwundbaren Bevölkerungsgruppen, oder wo am Rand gedrängt sind, die nicht die medizinische Hilfe bekommen, die sie im normalen Gesundheitssystem. In Asien sind wir tätig, eigentlich auf der ganzen Welt. Auch manchmal nur ganz kurz. Also während Covid sind wir auch kurz in der Schweiz tätig gewesen. Aber sobald wir sehen, dass das Gesundheitssystem das wieder übernehmen kann, sind wir uns wieder zurück. Weil humanitäre Hilfe sollte ja immer nur vorübergehend ausgleichen. Wir müssen schauen, dass wir nicht jemanden konkurrenzieren. Das ist immer eine Staatsaufgabe, eigentlich die medizinische Versorgung.
Und was sind momentan die wichtigsten Aufgaben bei Ärzte ohne Grenzen?
Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich so ein bisschen kategorisieren kann nach, wieso sind wir neu mit? Wieso braucht es uns? Wieso kann der eigene Staat nicht dafür sorgen, dass die Leute verarztet werden? Und ein Hauptgrund ist Konflikt. Wir sind in ganz vielen Orten tätig, wo Krieg, wo Konflikt ist. Das ist eben, die Ukraine denken jetzt Leute vielleicht dran, das ist aber auch immer noch Afghanistan. Jemen hat einen Krieg, Syrien ist ja leider auch immer noch ein Krieg, Äthiopien oder auch Konfliktgebiete, die man vielleicht ein bisschen weniger kennt, wie der Sahelzone, Niger, Burkina Faso, wo die Gesundheitsversorgung auch nicht nachkommt, weil es ein Konflikt hat, weil es ganz schwierig ist, dort zu arbeiten.
Du hast jetzt vorhin Jemen angesprochen, wie helfen dir dort vor Ort?
Im Jemen ist es so, dass wir verschiedenste Projekte haben und die sind ein bisschen unterschiedlich aufgelesen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, mit diesen Strukturen zusammenzuarbeiten, die es dort schon hat. Also wenn es ein Spital, nehmen wir mal an, in einer Stadt gibt es ein Spital und dann verschiebt sich die Frontlinie. Das heisst, dass ganz viel mehr Leute in die Stadt flüchten. Dann müssen wir zum Beispiel das Spital unterstützen, damit sie noch nachkommt in der Notfallaufnahme, obwohl viel mehr Leute jetzt plötzlich in das Spital hineinkommen. Oder wenn wir zum Beispiel sehen, dass was jetzt im Jemen zum Teil der Fall war, Nahrungsmittel nicht mehr genug hat oder entweder hat es nicht genug zum Teil oder manchmal ist es so teuer geworden, dass sich die Leute nicht mehr kaufen können. Dann sehen wir immer mehr mangelernährte Kinder. Dass man dann zum Beispiel die Station für Mangelernährung in diesem Spital zusammen mit den Spitälern vor Ort einfach noch unterstützt. Mehr Leute reinbringen, ausbilden oder einfach noch dran noch ein Zelt aufstellen zum Beispiel.
Und meistens in diesen Orten, wo es eben so Konflikte hat, sieht man ja auch viel Leid. Wie ist es so für alle Helferinnen und Helfer, so viel Leid zu sehen?
Ja, das ist natürlich schon belastend. Wichtig ist auch, dass man versteht, dass das wie nicht so ist. Das hat sich fest geändert in den letzten 50 Jahren. Also es ist nicht so, dass wir einfach hauptsächlich von außen kommen, sondern unsere internationalen Mitarbeitenden, also aus anderen Ländern, sind etwa 10% und 90% sind Einheimische. Und für die Einheimischen ist es natürlich anders. Sie leben in dem Land, in dieser Stadt, in dem Dorf. Also einerseits sind sie dem sowieso ausgesetzt und gleichzeitig sind natürlich ihre Sorgen noch viel grösser. Weil ihnen geht es ja nicht nur die Leute, die sie treffen, durch Arbeiten, sondern sie haben ihre Familie, sie haben ihre Freunde. Es ist sowieso eine allgemein sehr belastende Situation. Und für die international reinkommen, ist es schon so, dass man wie muss sich Strategien erarbeiten, dass man mit dem vielen arbeiten und dem vielen Leid. Und dann häufig ist es ja auch noch so, dass wie wir wohnen, ist es so, dass wir in einem Haus oder in einer Wohnung wohnen und gerade wenn man einen Konflikt schafft, ist es ja gefährlich, je nachdem, wo man sich bewegt. Und dann ist es häufig so, dass wir gar nirgends hin dürfen. Also wir dürfen nur in dieser Wohnung sein und nur in diesem Spital arbeiten. Und das hängt einem dann schon an. Also das ist halt wirklich so, dann die einen müssen am Abend einen Film schauen, die anderen müssen dreimal pro Tag irgendwie morgen und am Abend Yoga machen und die dritten müssen viel mit die Heim reden. Also jeder muss sich ein bisschen wie seine Strategien finden, wie man mit dem umgeht.
Und wie lange bleiben denn meistens die Helferinnen und Helfer so in diesem Einsatzgebiet?
Sehr unterschiedlich. Grundsätzlich, so, wenn man sich bei uns bewirbt und das erste Mal aufgenommen wird und dann auf den ersten Einsatz geht, dann sind das etwa 6 Monate. Und das ist so eine Grunddauer. Aber dann gibt es zum Beispiel auch spezialisierte Chirurgen, die einfach kooperieren können. Die kommen vielleicht einfach 2 Monate und arbeiten mehr oder weniger durch und gehen dann wieder. Und jemand, der den Einsatz leitet, bleibt vielleicht einmal ein Jahr, eineinhalb. Ist auch wichtig, dass man da gewisse Kontinuität hat. Dass nicht immer die Leute nur gerade am Kommen und am Gehen sind. Und eben, wie gesagt, die ganzen lokalen Mitarbeitenden bleiben ja. Und die sind auch in leitenden Positionen.
Habt ihr auch ein Beispiel für ein Erfolgserlebnis?
Das gibt es natürlich schon viel. Also das ist schon wichtig. Das habe ich vorher noch nicht gedacht. Meine Antwort wird schon ein bisschen lang. Aber es ist natürlich wichtig, dass man sieht, was unsere Leute, was auch immer alle berührt, ist, dass eben auch in diesem Leid und auch in einem Konflikt, es ist beeindruckend, wie die Leute irgendwie trotzdem weiterkämpfen und es ist auch sehr beruhigend zu sehen, wie sie sich immer noch helfen. Also, das ist wirklich auch wichtig. Also, wir leisten natürlich medizinische Hilfe und können damit Leben retten, das ist wichtig. Aber am allermeisten machen immer die Leute vor Ort. In einem Konflikt oder in einer Katastrophe, die Leute, die schon dort sind, machen am allermeisten. So viel können wir gar nicht machen. Und klar, wir haben Erfolgserlebnisse, also wir können natürlich wirklich, wir retten Leute. Also sie kommen zum Beispiel mit einem Schlangenbiss und haben sie 2 Tage, im Südsudan, wo ich war, bin 2 Tage gedreht, weil es weit und breit keine medizinische Versorgung hat und dann können wir helfen. Das ist natürlich schon, das bedeutet einem dann viel, dass man helfen kann. Und was wir auch viel hören von den Leuten, ist, dass ihnen etwas bedeutet, dass wir überhaupt da sind. Also dass man fragt, wie geht's, was ist ihr Problem und dass sie das berührt, dass irgendjemand kommt und sich kümmert und sie wird versorgen.
Wenn ich es jetzt richtig herausgehört habe, seid ihr im Sudan gewesen.
Südsudan.
Welche Erfahrungen nehmt ihr von dort mit?
Ja, was mich berührt hat im Südsudan, es ist immer noch das jüngste Land der Welt, ist abgekoppelt, hat immer noch sehr weniger Infrastruktur außerhalb der Hauptstadt. Um das Gesundheitswesen ist eben wirklich noch sehr unterentwickelt, auch weil sie zum Sudan gehört haben. Für den Sudan ist es keine Priorität, um das im Süden zu entwickeln. Und ich habe es schon sehr berührend gefunden, wie wenig vorhanden ist und trotzdem so viele Leute. Also das habe ich wie nicht gekannt. Bei uns ist es so, man geht vielleicht irgendwo in die Berge und dann hat es ein bisschen weniger Leute. Es hat trotzdem noch eine hohe Stromleitung über ihm durch. Und im Südsudan, im Norden, dort, wo ich war, in umstrittenen Gebieten zwischen Sudan und Südsudan, hat es Hunderttausende von Leuten und es hat kein 2-stöckiges Gebäude, es hat keinen Strom, es hat gar nichts. Und dann auch, sieht man auch die Problematik, wie sich denn die Leute überhaupt, das sind Vertriebene, wie denn die sich überhaupt können ernähren können und wie das langfristig weitergehen könnte.
Die Leute, die bei die Krise oder Kriegsgebiete arbeiten, sind sicher auch Gefahren ausgesetzt. Wie kann man die verkraften?
Also wichtig ist, ist uns, dass wir, ja, wir sind bereit, um gewisse Risiken einzugehen, um Leuten helfen können. Wir probieren die aber so weit zu minimieren, wie irgendwie möglich. Also unnötige Risiken eingehen, wollen wir auch auf keinen Fall. Da gibt es eben Sachen wie, ich vorher gesagt, dass es beschränkt ist, wo man sich bewegen darf, wie man sich bewegen darf. Zum Teil kommt es halt vielleicht auch darauf an, welche Leute man wo anschickt. Dann ist es natürlich wichtig, wie sich unsere Mitarbeitenden verhalten. Es ist wichtig, dass sie gekennzeichnet sind als Mitarbeitende für Ärzte ohne Grenzen. Das ist auch so ein bisschen das Kämpfen im IKRK, im Kreuz. Das Logo, das uns schützt. Dann teilen wir die Kriegsparteien mit, wo unsere Spitäler sind, wo unsere Häuser sind, die Gebiete, wo es ab und zu Bombardierungen gibt. Weil das ist eigentlich nach den Genfer Konventionen geschützt. Dann, was machen wir noch? Wir haben auch Bunker oder Safe Rooms, also so wie eine Art Keller, wo wenn es besonders gefährlich ist, unsere Leute sich zurückziehen können. Wir haben immer Funkkontakt, wir geben immer an, wo wir sind. Also da gibt es ganz viele Massnahmen, um das zu reduzieren. Und dann bleibt natürlich ein Restrisiko. Und das ist ganz wichtig, dass auch jede und jeder, der das auf sich nimmt, sich bewusst ist, was das für ein Risiko ist. Also das nehmen wir informierte Zusagen. Dass man nicht einfach sagt, ja, ist gut, ich gehe jetzt in jemanden, sondern dass man sich überlegt und auch aufgeklärt wird darüber, was wäre Gefahren. Und willst du das wirklich machen? Bist du bereit, um das zu machen? Und dann also auch ganz wichtiger Punkt ist, dann, dass die Risiken, die wir auf uns nehmen, auch in einem Verhältnis stehen zu dem, was wir erreichen können. Manchmal schliessen wir Projekte, weil wir finden, es ist zu gefährlich und wir können gar nicht so viel helfen, wie wir wollen würden.
Sie hat ja vorhin gesagt, dass ihr eben die Mitarbeitenden kennzeichnet. Wie wird denn die Sicherheit der Mitarbeitenden sonst noch gewährleistet?
Zum Beispiel, dass man eben zusammen, dass man zum Teil fährt man nur in Konvois. Also wir sind nie bewaffnet. Wir haben nie bewaffneten Schutz. Das lehnen wir ab als neutrale humanitäre Helfer. Das ist natürlich auch, also wir haben unsere Prinzipien. Wir sind neutral, unparteilich, unpolitisch. Und das ist ganz wichtig, dass wir das den Leuten immer erklären. Dass wir auf allen Seiten Hilfe leisten, unabhängig davon, wer verletzt ist. Dass wir rein entscheiden nach, welche Person hat am dringendsten medizinische Hilfe nötig. Und das ist ein ständiger Dialog, den wir mit allen Kriegsparteien haben müssen. Wir arbeiten nur dort, wo wir auch ein Gespräch mit allen haben können. Also wir müssen Kontaktpersonen haben, auch gerade wenn etwas passiert, wo wir anrufen können und sagen, was ist da los, aber die haben uns doch zugesichert, dass wir da arbeiten können. Also wir reden mit allen, das macht viel aus. Dann haben wir kontrollierte Konvois je nach Sicherheit, wo wir mehrere Autos miteinander, wo wir ankündigen gegenüber diesen Gesprächspartnern. Wir haben immer Funkverbindung, wir melden zum Beispiel alle halbe Stunde oder alle Viertelstunde, je nachdem, wo man unterwegs ist, meldet man eine Position, damit, wenn der Funkkontakt abbricht, man schnell irgendwie kann reagieren kann. So Massnahmen haben wir, je nach Ort sind sie angepasst an die Risiken.
Und wie kann man selber aktiv bei Ärzte ohne Grenzen werden?
Also jetzt, um mit uns auf Einsatz zu gehen, da muss man schon eine Fachausbildung haben. Aber eben, es muss auch nicht nur Arzt sein oder Pflegefach. Es kann auch sein, dass man Buchhalterin ist zum Beispiel. Das brauchen wir immer wieder. Oder Leute, die eben Erfahrung haben mit HR, also oder mit Personalmanagement brauchen wir. Journalisten brauchen wir auch, die für uns kommen, berichten und der Welt erzählen, was man sieht. Das ist auch ein wichtiger Teil bei uns. Und natürlich jetzt vielleicht auch Jüngere, die noch nicht die Ausbildung abgeschlossen haben. Dadurch, dass es uns ja nicht nur darum geht, was wir selber für medizinische Hilfe leisten, sondern auch darüber reden, was wir sehen, kann man uns natürlich auch unterstützen, indem man unsere Beiträge teilt auf den sozialen Medien, das weiterleitet, sagt, hey, da findet Konflikt statt in Burkina Faso, wo niemand interessiert, aber eigentlich sind auch viele Leute betroffen.
Und wie wird Ärzte ohne Grenzen finanziert?
Wir sind zu über 90% aus Privatspenden finanziert. Also wir haben einen kleinen Teil von Einnahmen von der Schweiz oder von anderen Geberländern, aber es ist schon ein bisschen außergewöhnlich bei uns, dass wir zu so einem hohen Prozentsatz von privaten Leuten unterstützt werden. Und das ist eine riesige Bandbreite. Also das sind in der Schweiz über 200'000 Leute, die uns jedes Jahr unterstützen. Und da gibt es Leute, die geben 10 Franken. Es gibt Leute, die grössere Beträge geben und alles zusammen ist natürlich sehr wichtig, weil alles zusammen ermöglicht überhaupt erst.
Unser Thema für die diesjährige Weltfriedenswoche ist Miteinander. Wie wichtig ist das Miteinander im Einsatzgebiet?
Ja, allein geht es gar nicht. Das ist unmöglich. Also man stellt sich das, natürlich kann ein Hausarzt allein ein bisschen jemanden verarzten. Aber sobald er einen Labortest machen müsste oder sobald er jemanden referieren müsste, der ins Spital gebracht werden müsste, braucht es etwas rundherum. Also man kann sich das ja auch vorstellen bei uns im Spital. Da hat es ja so viele Leute, die dort arbeiten und ihre Arbeit machen. Und zum Beispiel auch putzen, ganz wichtig im Spital, die Hygiene. Die sind wirklich gleich wichtig. All diese Leute braucht es, damit man überhaupt zusammen jemanden medizinisch versorgen kann. Und dann in einem Konfliktgebiet ist es natürlich auch noch so, dass wir schauen, dass wir mit allen anderen Akteuren zusammenarbeiten. Also es bringt nichts, wenn wir jetzt in einem Dorf sind und rundum die anderen werden nicht versorgt. Oder eben wir versorgen sie, aber nachher können sie nicht operiert werden, wenn sie eine Operation bräuchten. Also es ist schlichtweg, es ist gar nicht eine Frage von Willen oder nicht, oder dass man so einen schönen Ansatz findet. Es ist gar nicht machbar, um da allein unterwegs zu sein.
Und was bedeutet Miteinander für euch persönlich?
Mir ist das wichtig, das ist natürlich schon der Grund, wieso ich bei einer Organisation wie Ärzte ohne Grenzen arbeite. Mir ist es wichtig, dass man aufeinander schaut und sich nicht nur sagt, boah, ich habe es ja jetzt schön da in der Schweiz, für mich ist gut. Natürlich dürfen wir das machen, das ist nicht falsch. Aber ich persönlich habe das Bedürfnis, mich auch interessieren für die, wo es weniger gut geht, und ihnen zeigen, dass man sie nicht vergessen.
Habt ihr noch zum Schluss einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man das Miteinander in der Gesellschaft fördern kann?
Zuhören ist sicher immer schon mal ein guter Anfang.
Merci vielmals, seid ihr da gewesen.
Danke vielmals.